Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Pflegefamilien Deutschland. Heute geht es mal wieder um Abenteuer. Generell ist ja das Leben in Pflegefamilien ein echtes Abenteuer. Heute wollen wir jedoch über ganz spezielle Abenteuer mit Kindern sprechen, und zwar an der frischen Luft, als echte Familien- und Pflegefamilienzeit. Dazu habe ich Stefanie Schindler eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Schindler.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben ein Buch geschrieben, nämlich Mikroabenteuer mit Kindern. Und dort zeigen Sie, wie man mit so ganz einfachen Mitteln wunderbare Abenteuer mit Kindern umsetzen kann. Und Sie stellen insgesamt 55 Mikroabenteuer für Kinder in unterschiedlichen Altersspannen vor. Zudem sind Sie aktive Bloggerin und betreiben den Blog Daily Travel Mate, ein Reise- und Outdoor-Blog für Familien. Mit dem Blog erreichen Sie im Schnitt über 40.000 Eltern und Sie haben selbst zwei Kinder im Alter von jetzt 4 und 7 Jahren. Genau, gibt es sonst noch was zu Ihnen zu sagen, was Sie wichtig finden, vielleicht für den Beginn?
Ja, also wir sind auf jeden Fall gerne draußen. Ich finde es aber ganz wichtig zu erwähnen, klingt ja immer so, als würden wir jetzt, ich würde jetzt mal sagen, sehr ländlich wohnen, tun wir aber nicht. Wir wohnen nämlich in München mitten in der Stadt, wir sind Großstädter und da ist es mir immer ganz wichtig auch zu sagen, dass man auch in der Stadt Mikroabenteuer erleben kann und das ist auch das, was wir ganz viel machen und woraus auch dieses Buch entstanden ist.
Ja, spannend. Genau, das habe ich gar nicht so mitgeschnitten. Ich habe gedacht, Sie wohnen mitten im Grünen. Ist tatsächlich
Nein,
so gut,
gar
dass,
nicht.
Gut, dass Sie das sagen. Genau.
Ja.
Wie hat sich diese Leidenschaft bei Ihnen entwickelt? Und also zum Draußensein, aber auch anscheinend ja zum Reisen mit Kindern?
Ich würde sagen, die Leidenschaft zum Draußensein wurde mir von meinen Eltern tatsächlich mitgegeben. Also wir waren auch früher sehr viel draußen und sehr viel wandern. Das war meinen Eltern sehr wichtig und das hat sich tatsächlich so beibehalten. Klar, so im Teenie-Alter fand ich das jetzt nicht so toll, aber dann später habe ich gemerkt, draußen in der Natur, da geht es mir einfach gut, es gibt mir unglaublich viel. Und das habe ich auch schon viel ohne Kinder gemacht. Und genauso das Reisen, das ist jetzt was mir jetzt nicht von meinen Eltern mitgegeben wurde, aber ich habe mich so ein bisschen dran zurückerinnert, wann es eigentlich losging. Und tatsächlich habe ich mal ein Praktikum in Kanada gemacht. Das ging 3 Monate. Mhm. Und dann war es um mich geschehen, sage ich jetzt mal. Und da hat sich dann auch die Leidenschaft fürs Reisen entwickelt. Und ich habe ganz viele Reisen gemacht, 2 Weltreisen, beide ohne Kinder. Und aber auch dort ging es immer viel ums Draußensein tatsächlich.
Mhm. Mhm.
Und das finde ich auch interessant, weil wir wohnen in der Großstadt, wir wohnen mitten in München, sind aber auf Reisen, gern in der Stadt, aber noch lieber in der Natur. Also das gibt uns dann einfach auch ganz, ganz viel. Und ich würde mal sagen, die Kinder kamen dann dazu und ja, hatten wahrscheinlich nicht eine große Wahl mit uns 2 autobegeisterten Eltern. Die wurden und werden einfach mitgenommen tatsächlich, ja.
Das heißt, es hat sich im Grunde so entwickelt, dass Sie quasi mit den Kindern sozusagen so weitergelebt haben wie vorher, mehr oder weniger, was diese Leidenschaft angeht.
Genau, mehr oder weniger, sagen Sie schon, weil man natürlich ganz viele, es ist ja natürlich anders mit Kindern unterwegs zu sein und da haben wir halt auch sehr viele Erfahrungen gesammelt und daraus ist auch jetzt der Hauptfokus meines Blogs zum Beispiel entstanden. Da gebe ich eben ganz viele Tipps zum Draußensein und auch ganz viel zum Wandern, weil klar, dadurch, dass wir in München wohnen, sind wir natürlich viel in den Bergen. Und da da teile ich eben die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch auf dem Blog. Und ja, das hat sich so entwickelt, da sind wir so reingewachsen. Und es ist uns aber auch wichtig, mit den Kindern Zeit in der Natur zu verbringen, weil uns das allen, jedem Einzelnen von uns, aber auch als Familie ganz viel gibt tatsächlich.
Mhm. Ja, spannend. Genau, und dann haben Sie ja dieses Buch irgendwann geschrieben. Schreiben liegt Ihnen ja anscheinend, denn wenn man einen Blog betreibt, dann muss man ja irgendwie auch eine Lust am Schreiben haben. Wie kam es aber dann?
Wäre hilfreich.
Genau, wäre hilfreich. Wie kam es konkret zu dieser Idee, dann das Buch zu schreiben?
Tatsächlich war es so, dass ich damals in der Frühling 2020, weil es die Pandemie Fahrt aufgenommen hat, waren dann ja die Spielplätze geschlossen, die Kindergärten waren geschlossen und plötzlich ging so das große Raunen rum. Was mache ich denn jetzt mit meinen Kindern draußen, wenn die Spielplätze zu sind? Wo gehen wir denn jetzt hin? Und da habe ich dann gedacht, so, wir können ja voll viel machen, ja, und habe dann ein paar Blogartikel dazu geschrieben, auch Mikroabenteuer im Urlaub zum Beispiel, weil es ging ja auch darum, dass man nicht mehr fliegen konnte und so. Und tatsächlich war es dann so, dass der Verlag durch diese Blogartikel, die sehr häufig gelesen wurden, auf mich aufmerksam wurde. Mhm. Und da sie dieses Thema angehen wollten, ja, war das einfach ein Match tatsächlich. Also der Verlag wollte mich dann als Autorin gewinnen und hat mich gewonnen zu dem Thema und wir haben das Projekt dann gemeinsam umgesetzt. Mhm.
Ja. Das ist ja toll. Also stelle ich mir super vor, wenn man quasi direkt angesprochen wird und von sich selber sozusagen jetzt gar nicht aktiv werden muss. Das ist ja ein Kompliment
ist
auch.
Auf jeden Fall ein wunderschönes Kompliment auch für die Arbeit, die man ja in so einen Blog reingesteckt hat. Und ich gebe es ehrlich zu, es war jetzt nie mein Traum, ein Buch zu schreiben. Ja, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, ich bin auch sehr skeptisch und auch ein bisschen, also ich hinterfrage immer alles und es war so, ja, kann ich das, will ich das, ist das nicht zu viel Arbeit? Aber es war wirklich eine ganz tolle Aufgabe und es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe auch einen wundervollen Verlag dafür gefunden. Es war ein ganz tolles Projekt,
Ja,
auf
super.
Das ich auch jetzt sehr stolz bin,
ja.
Mhm.
Ja, ich glaube, das können Sie auch, weil ich finde auch, das Buch ist super toll gestaltet. Also es ist einfach, ja, auch schön, sage ich mal, neben dem Inhalt.
Ich finde auch eine runde
Sache. Mhm, genau. Ja. Jetzt ist schon zwei, dreimal der Begriff Mikroabenteuer gefallen. Wie würden Sie das charakterisieren? Was ist ein Mikroabenteuer?
Also ein Mikroabenteuer ist ein Ausflug in die Natur oder auch zu naturnahen Plätzen. Ja, also für alle, die in der Stadt wohnen und jetzt nicht das Riesenwaldgebiet vor der Tür haben, geht das auch. Ja, deswegen sage ich immer Natur oder naturnahe Plätze. Mhm. Und es ist einfach so ein ganz kurzes Ausbrechen aus dem Alltag am Nachmittag oder auch am Wochenende. Und was ganz wichtig ist, ein Mikroabenteuer ist immer simpel. Mhm. Und es ist kostengünstig. Mhm. Und es lässt sich in der Regel leicht in den Familienalltag integrieren. Und wenn es ganz gut läuft, dann kann man es direkt von der eigenen Haustür aus starten. Und was mir immer wichtig ist, dazu zu sagen, was es nicht ist. Es ist jetzt nicht der Besuch von einem Abenteuerspielplatz oder von einem Erlebnisschwimmbad oder von einem Tierpark zum Beispiel. Mhm. Weil da habe ich ja so vorgegebene Spielewelten. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass man aktiv in der Natur ist und dort seiner Kreativität freien Lauf lässt.
Mhm, okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist es auch wichtig, quasi in diesem Zusammenhang sich auch als Eltern jetzt nicht so einen Wahnsinn Stress zu machen, sondern wirklich auf, ja, Sie haben simpel gesagt, auf simple Dinge zurückzugreifen und ja, ganz in Ruhe zu schauen, wozu haben quasi die Kinder und ich als Mama und Papa Lust.
Absolut, absolut. Also wichtig ist, dass man nicht zu kompliziert denkt. Also es gibt natürlich auch bei einem Mikroabenteuer Abstufungen von sehr simpel zu abenteuerlicher, das ist klar, aber gerade am Anfang ist es einfach wichtig, überhaupt nicht zu kompliziert zu denken. So, was biete ich meinem Kind jetzt am Nachmittag? Dann google ich und dann komme ich natürlich auf tolle Spielewelten, aber darum geht's wirklich nicht, weil Kinder sind ja die besten Abenteurer. Das sagt man immer so, aber das ist auch so. Wenn wir da mal überlegen, bei vielen Eltern ist es ja so, auf dem Weg zum Kindergarten zum Beispiel, so jetzt trödel nicht, was machst du schon wieder, wir müssen los. Ja, morgens ist wenig Zeit, aber vielleicht ist nachmittags ja mehr Zeit. Und warum trödeln denn die Kinder? Weil sie vielleicht eine Blume entdecken, weil sie mit einem Stein spielen wollen. Und das ist jetzt sind ganz einfache Beispiele, aber darum geht's bei einem Mikroabenteuer. Mhm. Da einfach mal stehen zu bleiben und hinzuschauen. Mhm. Was bietet mir denn die Natur? Vielleicht sogar auf meinem Nachhauseweg. Wo kann ich den vielleicht eine halbe Stunde in die Länge ziehen? Da habe ich doch vielleicht eine halbe Stunde Zeit und kann dort mit meinem Kind einfach mal schauen, was siehst du denn da? Was ist denn da immer so spannend? Mhm. Und dann bin ich schon drin in so einem kleinen Mikroabenteuer tatsächlich.
Mhm. Das heißt, das entsteht auch im Grunde ein bisschen dadurch, dass ich quasi mich von den Kindern lenken und leiten lasse.
Absolut. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, das finde ich schon so fast schon auch profimäßig, wenn man das schon kann. Weil, also ich finde das schon auch immer sehr schwierig und ich muss auch sagen, es kommt aufs Kind drauf an. Ja, es gibt ja Kinder, da gehen wir in den Park oder gehen in den Wald und dann sind die wie weg, in Anführungsstrichen. Ja, also die sind da schon mittendrin. Ja, die sammeln Stöcke und die machen und dann gibt es natürlich auch zögerliche Kinder. Und das ist ja auch in Ordnung. Und dann kann man diese ja so mit einer Idee, zum Beispiel mit einer Idee aus meinem Buch, an die Hand nehmen und sagen, wollen wir jetzt nicht mal ein paar Tannenzapfen sammeln und daraus ein Mandala legen? So. Um die so ein bisschen anzuschubsen.
Okay.
Genau.
Okay. Sie haben ja in dem Buch auch einen umfangreichen, finde ich, und auch, wie soll ich sagen, sehr durchdachten, so ist mir das vorgekommen beim Lesen, durchdachten Teil, wo es um die Vorbereitung geht. Was würden Sie denn sagen, ist wichtig bei der Vorbereitung zu bedenken, so ganz generell, weil wir können ja nicht das ganze Buch jetzt sozusagen darstellen, aber was würden Sie sagen, ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo Sie auch sagen, das macht es am Ende für alle Beteiligten dann leichter?
Also was ich schon angesprochen habe, ist, dass man erstmal nicht zu kompliziert denkt, weil dann ist ja die Anfangshürde schon sehr klein, überhaupt loszugehen. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man selbst Lust drauf hat. Also das sind jetzt keine Abenteuer, die man irgendwie für die Kinder inszeniert, weil man gehört hat, Mikroabenteuer sind gut oder so. Sondern es ist ja eine Familienzeit. Also es geht ja darum, dass man gemeinsam sich ganz bewusst die Zeit nimmt. Und da muss man auch selber, ich sage es mal, Bock drauf haben. Ja, also anders kann ich es nicht sagen. Wenn ich jetzt sage, heute hat es geregnet, jetzt gehen wir in den Wald und bauen eine Matschsandburg, dann muss ich als Mama oder als Papa oder als Elternteil einfach auch sagen, ja, ich möchte mir jetzt halt auch die Hände schmutzig machen, weil sonst bringt es nichts. Also ich muss schon selber auch Lust drauf haben. Und dann so ganz, vielleicht so zwei ganz praktische Tipps. Also immer genügend Essen und Trinken mit dabei haben. Also immer.
Ja.
Und ich sag auch Mikroabenteuerkleidung. Weil ich finde so der, also das, was gar nicht geht, ist dieser Satz, jetzt mach dich nicht so schmutzig. Ja, okay. Ja. Dann geht das nicht. Also dann kann ich mich als Kind auch nicht fallen lassen und ist auch als Elternteil wichtig. Oder als Erwachsener, egal wer mit den Kindern loszieht, dass ich halt auch Kleidung habe, wo ich sage, macht nichts, wenn ich mich da jetzt in den Matsch knie. Ist mir egal. Und das sind so ganz praktische Tipps. Und ansonsten würde ich sagen, muss man einfach super flexibel bleiben tatsächlich. Denn wenn ich mir jetzt ein Mikroabenteuer überlegt habe, dann darf ich nicht darauf beharren, das durchzuziehen, weil vielleicht entsteht unterwegs was ganz anderes und dann machen wir das.
Genau. Also eine Offenheit sich behalten im Grunde für das, was da passiert, heißt das ja am Ende.
Genau, weil darum geht es ja so ein bisschen auch einfach den Kindern so ein bisschen die Verantwortung zu überlassen und zu gucken, was finden die eigentlich spannend, was kann ich da vielleicht noch für mich mitnehmen, was sehen die eigentlich, wenn wir durch den Wald gehen, was ich schon lange nicht mehr betrachtet habe oder was sehen die auf der Wiese, wo ich überhaupt keinen Blick mehr dafür habe. Das ist da ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt sage, wir gehen in den Wald und bauen zum Beispiel einen Waldtipi, und dann wollen die Jungs halt lieber irgendwie Ritter spielen mit Stöcken und sich deine Burg bauen, auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Das ist genau der richtige Ansatz.
Okay. Genau, jetzt haben Sie ja quasi so ein bisschen auch, denke ich, von der, ich nenne das Methodik, Didaktik oder von den Einflugschneisen, damit es den Eltern oder Pflegeeltern leichter fällt, das Alter berücksichtigt der Kinder. Sie sagen nämlich Mikroabenteuer ab 2, ab 3, ab 4 und ab 5 Jahren. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also was ist der Hintergrund einmal dazu aus Ihrer Sicht? Und vielleicht können Sie mal 2, 3 Mikroabenteuer auch schildern, die dann zu diesen unterschiedlichen Altersbereichen passen.
Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass jetzt Kinder zwischen 2 und 5 Jahren, das ist ja schon eine große Altersspanne, die entwickelt sich da ja auch. Jetzt zum Beispiel bei 5 Jahren, da ist sowas dabei, die Schnitzen lernen. Ich würde jetzt einem 2-jährigen Kind kein Schnitzmesser in die Hand geben, so als Beispiel. Natürlich sind aber jetzt für das 2-jährige Kind, sage ich jetzt mal, sehr einfache Mikroabenteuer wie die Mittagsruhe in den Wald verlegen, was ja ein 2-jähriges Kind, sogar eigentlich auch schon ein 1-jähriges, kann man auch mit einem 1-jährigen Kind machen, kann man aber auch mit einem 5-jährigen Kind machen. Wenn das ein sehr ruhiges Kind ist, das sich da entspannen kann, kann man das genauso machen. Aber wir haben natürlich versucht, das so ein bisschen abzustufen, dass man sich auch leichter zurechtfindet in den vielen Ideen letztendlich. Genau.
Wie sind Sie
bedeutet
da?
Bedeutet aber nicht, dass man sich da so jetzt nur ganz streng dran halten muss.
Ja, ist klar. Wie sind Sie da drauf gekommen, Mittagspause in den Wald zu verlegen mit einem 2-jährigen Kind? Also, das ist ja irgendwie, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ist ein total schönes Erlebnis tatsächlich, wenn man einfach mal sagt, ich brauche jetzt selber Ruhe, ich brauche jetzt Natur. Zweijährige Kinder machen ja auch oft Mittagsschlaf. Dann versuche ich ja, also als Erwachsener versucht man ja immer, also so wie ich mich erinnere, das immer so ein bisschen um den Mittagsschlaf rum zu organisieren, so manchmal das Leben, ja, einfach das Kind mitnehmen und dort dann die Mittagsruhe hin verlegen. Und wenn das ein Kind ist, das gut schläft, dann schläft es im Wald hervorragend und dann kann man sich auch selber einfach dazulegen und ja, also nicht dann die Wäsche machen und alles Mögliche. Ja, also ich weiß, dass das auch gemacht werden muss.
Klar.
Aber man kann sich auch ab und zu einfach mal Zeit für sich nehmen. Und wenn man daraus viel Energie ziehen kann, und das kann man im Wald oder auch in einem Park in der Regel sehr gut, dann darf man sich das auch mal gönnen. Und dann kann man das auch zusammen machen, ja. Ja, so sind die Idee eigentlich auch ein bisschen auch aus der Praxis entstanden, weil wir das auch ab und zu gemacht haben, ja.
Ja, das hört sich total. Also ich habe gerade so ein Bild vor mir. Ich liege neben meiner Tochter, die 2 Jahre ist, und ja, auf der Wiese vielleicht noch eine Decke drunter, und ich schaue der ins Gesicht und freue mich daran, wie sie so friedlich schläft. Also das verbindet sich bei mir sofort mit ganz positiven Gefühlen.
Ja, ich würde mal sagen, es kommt ja auch mal aufs Kind drauf an. aber absolut, also ich weiß nicht, eine Picknickdecke ist ja auch das, was also bei uns immer noch eigentlich jeden Nachmittag mitkommt, weil wir da so eine Picknickdecke ist so ein Platz für so ein Mikroabenteuer. Ja, dann hat immer jeder so einen Rückzugsort und weiß, hier ist so unsere Basis. Und von da aus erkundet man auch immer ganz viel und ganz leicht. Vor allem Kinder, die dann auch noch mal ein bisschen so einen Halt brauchen. Für die ist das einfach eine ganz schöne Sache. Ja.
Genau. Gibt es so eins, wo Sie sagen, vielleicht ab 4 Jahren? Was Sie empfehlen können und wo Sie gute Erfahrungen gemacht haben?
Also ab 4 Jahren, was wir immer ganz gerne machen, sind so, ich nenne es Naturkunstwerke erschaffen. Da sammelt man, also Kinder sind ja so auch gerne Sammler, ja, man sammelt dann eben im Wald oder auf der Wiese, jetzt sind gerade die Gänseblümchen am Blühen, man kann aber auch ein bisschen Gras sammeln, man kann Tannenzapfen sammeln, man kann Blätter im Herbst sammeln, je nachdem, was eben gerade da ist. Und dann kann man dort Kunstwerke erschaffen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie die Kinder auch sind. Also ich kann einfach sagen, jetzt legen wir Mandalas. Man kann sich aber zum Beispiel auch auf den Rücken legen und sagen, jetzt legen wir mal den Körper nach. Und ein 2-jähriges Kind kann einfach noch nicht so lange liegen bleiben in der Regel. Deswegen ist es auch erst für Kinder ab 4. Jetzt legen wir mal den Körper nach. Auch total spannend für Kinder, das einfach mal zu sehen. Man kann aber auch zum Beispiel einen kleinen Barfußpfad sich mit diesen Naturmaterialien erschaffen. Man kann lustige Gesichter legen. Und was auch ganz spannend ist, was man ausprobieren kann, ist ein stilles Kunstwerk erschaffen. Also man sagt, jetzt sammeln wir zusammen und jetzt sind wir aber mal alle ganz leise und sagen gar nichts und arbeiten zusammen an einem Kunstwerk, ohne was zu sagen. Ist auch eine ganz wunderbare Erfahrung, weil man hat ja dann, also man stellt ja dann quasi das Reden ab und nimmt ganz andere Dinge wahr. Und ja, also ganz viel kann man machen, nur wenn man daran denkt, die Kinder sammeln ja gerne Tannenzapfen. Und daraus entstehen wieder ganz viele neue Ideen. Ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Mir fällt gerade ein, Sie haben jetzt also Alter zwischen 4 und 5 gesprochen. Planen Sie eine Erweiterung auch für ein bisschen ältere Kinder?
Also aktuell nicht.
Ja.
Aber vielleicht sollte ich mal mit meinem Verlag darüber nachdenken.
Ja, weil Ihre Kinder werden ja auch älter. Und,
die werden auch älter, ja.
Ja. Was bekommen Sie denn für Reaktionen auf Ihr Buch? Das würde mich nochmal interessieren. Also melden sich Eltern bei Ihnen und geben Ihnen sozusagen Rückmeldung über die eigenen Erfahrungen?
Also die Hauptrückmeldung ist immer, dass das Buch selber Ihnen total Lust macht, einfach wieder rauszugehen.
Mhm.
Ja, weil man weiß ja immer so, man sollte ja mal rausgehen, Bewegung ist wichtig, frische Luft in der Natur ist wichtig. Und die Hauptrückmeldung ist so, ja, endlich habe ich mal wieder Lust und endlich merke ich mal wieder, dass ich meinem Kind ja gar nicht so viel bieten muss, wie man immer denkt oder wie einem so suggeriert wird oft. Und das ist so ein bisschen die Hauptrückmeldung, die ich bekomme, ja. Genau.
Ja, ich glaube, das passt auch total in die Zeit, weil wir ja eher, wenn man guckt, wie sich zum Beispiel Kindergeburtstage entwickelt haben, gell? Meine Frau, die hat eine Nichte und die hat kleinere Kinder, also was da drumherum organisiert wird, um das groß zu machen. Und ihre Einladung ist ja eher wieder back to the roots, sage ich jetzt mal. Also wieder mehr zu den ursprünglichen Dingen zurückzukehren und sich selber auch nicht so eine, ja, so einem Druck auszusetzen.
Ja, total. Ich weiß auch nicht, vielleicht, es schweift jetzt ab, aber vielleicht haben auch die sozialen Medien so ein bisschen damit zu tun. So, schau mal, was die schon wieder Tolles gemacht haben, was die auf die Beine gestellt haben, was die geleistet haben. Und darum geht's ja aber gar nicht. Wenn man miteinander Zeit verbringt und in Beziehung kommen möchte, da geht's nicht um, was habe ich geleistet und was habe ich geschafft oder was habe ich erschafft oder erschaffen, sondern es geht ja um was ganz anderes, sondern einfach um die wertvolle Zeit, die man ganz ablenkungsfrei und wertungsfrei miteinander verbringt. Und das funktioniert in der Natur einfach wunderschön, weil ich bin nicht abgelenkt von Spielewelten. Ich habe einfach nur, ich sage es auch zwei, dreimal im Buch, eigentlich unsere artgerechte Umgebung um uns. Ja, damit kann vielleicht nicht jeder was anfangen, aber letztendlich sind wir ja auch Teil der Natur. Und das, manche Menschen haben dort einen ganz argen Zugang dazu, andere nicht. Aber letztendlich ist es einfach so.
Ja. Ja, das ist schön, dass Sie das nochmal genau so sagen, weil das nimmt ja auch Druck wirklich raus, sag ich mal. Und die Dinge sind sozusagen vor der Haustür und sind ja auch dann am Ende leicht erreichbar und auch unkompliziert erreichbar.
Ja, und auch in der Stadt. Also wie gesagt, wir wohnen ja auch in der Stadt und man kann auch in einem Stadtpark Mikroabenteuer erleben. Das geht genauso. Ich darf halt nicht das Kiosk und den Spielplatz ansteuern, sage ich jetzt mal. Und dann geht das auch. Und jede Stadt hat auch einen Stadtrand, wo es dann eigentlich schon losgeht mit Wald oder Wiesen, je nachdem, wo die Stadt liegt. Aber dort findet man auch Natur. Das müssen ja nicht immer die spektakulären Berglandschaften sein, sage ich jetzt mal. Das interessiert das Kind eh nicht. Also ja, da haben die keinen Blick dafür und müssen sie ja auch nicht.
Ja, genau. Gibt es so ein ganz schönstes Erlebnis, was Sie vielleicht selber erlebt haben oder was Sie durch jemand anderen mitbekommen haben in Bezug auf Mikroabenteuer mit Kindern, wo Sie sagen, das war so ein richtiges Highlight?
Also mein Mikroabenteuer-Highlight, das ich auch jeder Familie empfehle, ist das Kochen in der Natur.
Oh, okay. Ja. Das müssen Sie genauer erzählen.
Und da muss man auch jetzt nicht denken, oh, ich habe aber gar keinen Campingkocher, ich habe ja gar keinen Gaskocher, ich habe die Ausrüstung nicht. Das macht nichts, weil ich kann nämlich auch mit einem heißen Wasser was kochen. Ja? Ich nehme eine Thermoskanne mit heißem Wasser und dann nehme ich mir ein paar Plastikschüsseln mit oder auch nur eine. Und dann habe ich da Couscous dabei zum Beispiel, dann habe ich da ein bisschen Frischkäse dabei, dann schnippel ich ein paar Tomaten und ein bisschen Karotten, was die Kinder halt gerne mögen, je nach Alter.
Ja.
Und dann schütte ich das dort auf, Couscous rein, die Sachen rein, ein bisschen Frischkäse und dann habe ich Frischkäse-Couscous-Mousse, irgendwie sowas. Ja, also und dann essen wir am besten alle aus einer Schüssel. Ja,
ja, cool.
Also das finden ja Kinder so total toll. Und da merkt man wieder, man muss ja nicht kompliziert denken. Oder auch ein paar Nudeln sind ja auch schnell gekocht, wenn man, also wir haben zum Beispiel so einen Campingkocher, aber wir haben auch kein Campinggeschirr. Wir nehmen einfach einen normalen Topf mit. Okay, der ist schwer, aber es geht schon. Und dann machen wir das meistens abends. Bietet sich natürlich klar der Sommer an oder der Frühling, wenn es auch warm ist. Und das ist so cool, das finden die Kinder so toll, weil dann gibt's da ja auch keine Regeln, ja, wie am Tisch. Und dann kann man ja da auch aufstehen und dann kann man da ja auch rumlaufen und dann essen alle aus einem Topf mit dem Löffel. Wie cool ist das eigentlich? Und wenn man dann noch einen schönen Platz in der Natur gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, dann kann man da auch länger bleiben. Also wir haben da auch schon Sonnenuntergänge auch mit kleinen Kindern verbracht beim Kochen draußen, weil es einfach so gut lief. Und dann, ja gut, dann gehen sie halt mal anderthalb Stunden später ins Bett. Und das sind so die schönsten Erinnerungen. Und das holen wir tatsächlich jedes Jahr wieder raus. Und das kann man auch mit einem 7-jährigen Kind. Ich glaube, das kann man auch noch mit einem 10-jährigen Kind toll machen.
Ja, genau.
Das finden die einfach toll, weil das ist einfach eine Abweichung vom Alltag. Und zwar eigentlich eine, die wenig Aufwand braucht, aber die schon abenteuerlich anmutet. Und das wissen ja auch die Kinder, das merken die ja und das finden die einfach. Also meine Kinder gehen da immer voll ab, wenn wir das machen. Die finden es so toll.
Ja.
Und das kann ich jedem empfehlen und das machen wir wirklich oft. Und wenn es nicht das Kochen ist, wenn man sagt, ich weiß nicht, will ich nicht oder kann ich nicht, dann kann man ja auch wir nennen es Brotzeit bei uns, dann nimmt man eben einfach Brot mit und schnippelt sich dort ein bisschen. Wichtig ist, glaube ich, dass man halt nicht wie so eine Brotbox mitbringt, sondern dass die Kinder auch ein bisschen was machen können. Ja, also dann nimmt man halt eine Tomate mit und schnippelt die, dass man halt merkt, okay, wir bereiten das draußen zu. Es kann ja aber auch eine kalte Mahlzeit sein.
Genau.
Ja, also Sie merken vielleicht, dieses draußen Kochen finde ich nach wie vor das Beste.
Ja,
kann
es hört
ich
sich
jedem an. Mal empfehlen, um ein bisschen weiterzugehen bei einem Mikroabenteuer.
Genau, es hört sich so an, als ob Sie das, was ganz Entscheidendes, Wichtiges für Sie ist und auch anscheinend für Ihre ganze Familie, gell? Sie sind da ganz begeistert von.
Das machen wir total gerne, gerade wenn, und es lässt sich auch einfach unter der Woche für uns jetzt zumindest hier in München umsetzen. Wir müssen da nicht weit fahren, kennen ein, zwei Plätze, da fahren wir mit dem Fahrrad hin und sagen, heute ist so ein schöner Tag, jetzt lassen wir den draußen ausklingen und jetzt kochen wir da eine Kleinigkeit und genießen das als Familie, weil ehe man sich versieht, ist der Sommer ja wieder um.
Stimmt, ja, genau.
Das ist schön, aber es ist doch so, oder? Ich wollte noch ein bisschen sagen, jetzt mit dem Sommer, das habe ich auch mehrmals in meinem Buch erwähnt, viele Abenteuer lassen sich auch im Winter umsetzen oder in der kalten Jahreszeit. Ja, man muss ja nicht denken, ich muss jetzt auf den schönen Sommertag warten. Das Draußenkochen würde ich jetzt tatsächlich auf so einen Tag legen. Aber es gibt auch andere Abenteuer, wo ich sage, da muss ich jetzt nicht auf den Sommer warten. Da muss ich jetzt nicht auf den perfekten Frühlingstag mit 23 Grad warten. Abenteuer ist ja immer das, wo man denkt, das geht doch eigentlich nicht und ich mache es trotzdem. Ja, wieso nicht einfach mal im Herbst oder im Frühling, wenn es noch gar nicht so warm ist, ein bisschen barfuß laufen und erfühlen, wie fühlt sich das an unter meiner Fußsohle? Wie fühlt sich es denn an, zum Beispiel auch kalt im Schnee zu laufen? Das kann man auch kurz mal machen. Und dann sage ich, oh, das geht doch nicht. Denn das ist das Abenteuer, wenn ich sage, das geht doch nicht und ich mache es trotzdem.
Ja,
ich mache mal was anderes. Ja, und ich mache mich da frei von so vielen Dingen, von diesem, das geht doch nicht, macht man doch nicht. Ja, da sind wir ja alle ganz viel immer auch gefangen in diesen Gedanken und zu sagen, jetzt machen wir es trotzdem mal, jetzt machen wir es mal.
Ja, das finde ich schön, das schon als Abenteuer wahrzunehmen. Also, dass ich mal was anders mache als sonst oder eben da ein Stück über meinen Schatten springe. Das ist witzig, dass Sie Winter gesagt haben, weil ich habe mich, als Sie vom Kochen gesprochen haben, total erinnert. Da haben wir gerade Weihnachten nochmal mit unseren erwachsenen Töchtern drüber gesprochen, dass die so toll fanden, dass wir im Winter, wenn Schnee lag, rausgegangen sind in den Wald, ein Feuer gemacht haben und dann Stockbrot gemacht haben oder ein Würstchen gegrillt haben über der offenen Flamme. Das erinnern die heute noch. Und
das ist wunderschön.
Das fand ich auch, also das hat mir auch sozusagen als Papa viel gegeben. Das war einfach klasse, das zusammen zu machen. Und das stellt man sich ja erstmal gar nicht vor, dass das auch im Winter geht. Aber es geht natürlich.
Ja,
und wie gesagt, geht, auch mit wenig Mitteln. Ja.
Ja, total. Also wir machen auch ein bisschen Kinderpunsch. Kann man auch draußen warm machen, wenn man das Equipment hat. Geht auch im Stadtpark und ist auch schon so eine Vorstufe vom draußen kochen und finden die Kinder super. Und dann noch ein paar Plätzchen dazu. Und schon hat man auch in der kalten, dunklen Jahreszeit, wie man ja immer so sagt, seine Draußenzeit genossen. Weil man ist da ja auch sehr viel drin, ist ja so.
Stimmt. Genau, bei aller Begeisterung auch dafür, gibt es auch so ein schwieriges Erlebnis, was Sie vielleicht hatten, wo Sie sagen, da ist ja, ist nicht so gut gelaufen?
Also schwierig ist immer relativ zu sehen.
Ja.
Ich glaube, manchmal ist es schwierig, dass man, wenn man sich selber vielleicht eine hohe Erwartung steckt, mhm, und denkt, jetzt habe ich was Cooles geplant, also vielleicht schon ein größeres Mikroabenteuer, und dann ziehen die Kinder nicht so mit. Ja, mhm. Dass man da ganz schnell in so ein für sich selber erstmal in so eine komische Gedankenspirale kommt, so, oh, jetzt habe ich das geplant und das mache ich doch nur für euch. Also das finde ich manchmal schwierig, mich davon zu lösen, weil das ist ja eigentlich, der Gedanke ist ja das Gegenteil. Also man soll ja eigentlich miteinander was machen. Und ansonsten habe ich drüber nachgedacht über die Frage, und zwar war es so, dass wir mal eine Nachtwanderung gemacht haben. Wir sind auf einen ganz, ganz leichten Berg gewandert, den, mhm, wir auch schon kannten, wo wir wussten, wir können da abends runterwandern ohne Probleme, mhm, mit einer Stirnlampe. Mhm. Und haben dort den Sonnenuntergang gemacht und es war wunderschön. Und dann wurde es dunkel und dann wird es natürlich in den Bergen sehr dunkel. Mhm. Und dann hat meine große Tochter wahnsinnig viel Angst bekommen. Mhm, also die war okay. Das war dann sehr schwierig, zum Auto zurückzukommen tatsächlich. Mhm. Also sie hatte da wirklich ganz, ganz viel Angst und das soll man natürlich auch ernst nehmen und das hatte ich unterschätzt.
Ah, okay.
Also man steckt ja manchmal auch nicht drin, wenn man was Neues ausprobiert. Mhm. Wie verhalten sich die Kinder? Mhm. Also manche Kinder, also das sind ja auch schon kleine Beispiele, wenn ich sage, jetzt machen wir einen Barfußpfad. Manche Kinder wollen halt nicht barfuß im Kalten laufen und andere schon. Mhm. Genau, und da muss man sich dann einfach, also das muss man dann schon ernst nehmen und sagen, gut, dann halt nicht. Aber das wäre für uns ein schwieriges Erlebnis, mhm, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir das erstmal nicht mehr. Mhm. Ja, also kurz war so die Frage, wie kommen wir jetzt zum Auto zurück?
Mhm. Ja, also, ja, ist klar.
Genau.
Mhm. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, was Sie sagen, weil die Pflegekinder, die bringen ja oft auch ein Päckchen mit im Grunde, die bei den Pflegefamilien leben. Und dieses Päckchen kann ja genau auch so ein Angstgefühl im Grunde im Dunkeln dann verstärken, auch eben vor dem Hintergrund der Geschichte, die ein Pflegekind hat. Und genau, und von daher ist dieser Hinweis wichtig, also vielleicht dann das mal vorher zu probieren, wenn ich es nicht genau weiß, weil ich weiß ja oft nicht genau, wie mein Kind reagiert und bei dem eigenen eben auch nicht, aber eben bei Pflegekindern ist die Möglichkeit, dass quasi so eine ja unerwartete Reaktion passieren kann, die ist auf jeden Fall gegeben aufgrund der Geschichte der Kinder.
Mhm. Ja. Mhm. Genau, also wie Sie sagen, auch bei den eigenen Kindern weiß man es, also ich habe damit nicht gerechnet. Mhm. Wir haben ja auch vorher drüber gesprochen, was wir machen. Mhm. Wir sind sehr wandererfahren, die Kinder auch, und trotzdem kam dann diese Angst rüber und dann haben wir auch später dann noch darüber gesprochen und wie gesagt auch gesagt, jetzt machen wir das erstmal nicht mehr. Dann ist es natürlich sehr sensibel, das Thema, dass man da einfach, muss man sich einfach tatsächlich rantasten, auch so ein bisschen.
Genau.
Was geht und was nicht. Mhm. Ja.
Genau. Ich frage ja meine Gäste zum Schluss immer noch, was würden Sie denn gerne, auch wenn Sie selber keine Pflegemutter sind, Pflegeeltern, Pflegefamilien mitgeben, wenn es darum geht, quasi so Mikroabenteuer in den Alltag zu integrieren? Wie würden Sie die ermutigen, das einfach mal auszuprobieren? Wobei Sie dazu auch schon viel gesagt haben. Aber was ist so eine Essenz vielleicht oder so eine Quintessenz, wo Sie sagen, das ist am besten oder am günstigsten?
Ich glaube, ich würde einfach ganz, 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 ganz klein anfangen, mhm, und einfach sagen, heute Nachmittag gehen wir nicht auf den Spielplatz, sondern ich habe hier jetzt, egal wie viel Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei, spielt überhaupt keine Rolle. Und ich schaue jetzt mal, wo ist der nächste Park oder wo ist der nächste Wald, wo ist der nächste Fluss, je nachdem, wo man eben auch wohnt. Und ich gehe jetzt mit meinem Kind dahin und dann schaue ich einfach mal, was passiert.
Mhm.
Also dann versuche ich einfach mal dem Kind die Verantwortung zu überlassen für den weiteren Tagesablauf, was entdeckt es dort, was ist ihm dort wichtig, was will es mir zeigen. Und dann würde ich einfach tatsächlich mein Handy auslassen,
ja,
und dann mich ganz auf das Kind fokussieren und sagen, gut, jetzt zeig mir mal deine Welt aus deiner Sicht.
Mhm.
Und dann ist es, glaube ich, das ist der kleinste Anfang, den man machen kann.
Ja, ja, schön. Genau, und der hört sich auch wirklich machbar an, habe ich den Eindruck.
Ja.
Mhm. Ja, ja, wunderbar.
Ja, ich meine, wir planen ja auch immer viel. So geht es mir ja auch oft. Und die Nachmittage sind oft verplant. Aber uns ist es wichtig, uns bewusst auch Zeit zu nehmen, wo wir nichts geplant haben. Mhm. Und wenn dann ich Lust habe, in die Natur zu gehen, dann sage ich, jetzt machen wir das. Und dann geht der Nachmittag so seinen Gang und es ist eigentlich immer sehr schön. Und wir kommen alle sehr entspannt nach Hause. Mhm. Und manchmal auch nicht. Also manchmal kann man aber auch nicht abschalten. Das geht uns Erwachsenen so und den Kindern so. Mhm. Und das muss man auch einfach dann akzeptieren. Mhm. Ja, also wir sind alle gestresst. Wir haben alle, also nicht gestresst immer, aber wir haben alle Eindrücke den ganzen Tag, Klar. die wir verarbeiten müssen. Und so geht es den Kindern auch. Und wenn ich sage, jetzt gehen wir in der Natur, jetzt haben wir eine tolle Zeit, jetzt schalten wir alle ab. Das geht manchmal nicht. Mhm. Und manchmal geht es den klappt es auch für die Kinder nicht. Und dann ist auch okay.
Genau. Also auch ein bisschen sozusagen mit sich selbst und der Situation, wie sich's entwickelt, versöhnlich umgehen und sich nicht diese Schleifen drehen und sich vielleicht Vorwürfe machen oder sowas. Dafür plädieren Sie auf jeden Fall. Ja,
ja total. Aber es geht einfach darum, gemeinsam Zeit zu verbringen. Aber wenn es nicht klappt, wenn man nicht so reinkommt, das merkt man ja auch dann relativ schnell. Heute ist irgendwie nicht der Tag dazu, dann halt nicht. Dann muss man sie auch nicht übers Knie brechen. Und an anderen Tagen ist ein besserer Tag.
Mhm. Ja, ja schön.
Ja, also bei uns, wenn ich sage, also wir haben tatsächlich so, ich nenne es immer so ein Happy Place mittlerweile gefunden. Mhm. Wenn ich sage, wir gehen dahin mit unserer Hängematte, dann jubeln die Kinder und dann sagen die auch nicht, ich wollte aber oder kann ich dann noch, wenn ich sie abhole, doch noch mit meiner Freundin auf dem Spielplatz, dann wollen die da wirklich hin. Das hat sich auch so ein bisschen als ein ganz schönes Ritual entwickelt. Und sowas kann sich auch daraus entwickeln, wenn man es öfter macht und einen ganz schönen Platz findet, wo man gerne wieder zurückkommt. Mhm. Das, vielleicht so, wie Sie gesagt haben, auch mit dem Stockbrot. Ja, die Kinder, die wollen da immer wieder hin. Mhm. Und auch wenn wir das nur dreimal im Jahr machen, dann machen wir es nächstes Jahr wieder dreimal im Jahr. Und sie erinnern sich immer noch an letztes Jahr, als wir da an diesem Platz waren.
Mhm. Stimmt. Ja. Ja, ich habe für
das
mich.
Das sind ganz schöne Rituale, die man da auch einfach ein bisschen etablieren kann, tatsächlich. Und die Kinder dann mit der Natur verbinden.
Genau. Und ich würde das gerne nochmal bestätigen mit diesem Happy Place, was Sie gesagt haben. Ich habe das für mich auch. Ich habe so ein Baumzelt, was ich zwischen die Bäume hängen kann. Und ich gehe damit, also nicht immer, aber oft an den genau selben Platz, weil das eben mein Happy Place ist und weil ich den kenne. Und dann weiß ich auch genau, wie ich es aufspannen muss und so weiter. Also das ist einfach. Und dann kann ich mich sozusagen von vornherein entspannen. Also ich glaube, diese Idee mit diesem Happy Place, mit dem dann alle in der Familie was verbinden, die ist auch total gut. Und wir hatten in meiner Familie, wo ich groß geworden bin, auch so einen Platz im Wald. Im Sauerland bin ich groß geworden. Und das war, ja, da finde ich auch heute noch hin. Das ist auch spannend, finde ich. Also der hat auch heute, obwohl ich 61 werde, hat der immer noch eine Bedeutung. Und den habe ich meinen Kindern gezeigt. Das ist klasse, was daraus auch entstehen kann, wenn man so dieser Spur, dieser Mikroabenteuer ein bisschen folgt, ja.
Genau. Also da einfach sich keinen Druck machen und manchmal merkt man es einfach, da ist ein Platz, da ist uns gefallen und dann gehen wir wieder hin und wieder hin. Mhm. Und vielleicht findet man ihn schnell und vielleicht auch nicht, aber das ist einfach Teil des Abenteuerweges, würde ich sagen.
Genau. Ja, wunderbar. Ich spüre die Begeisterung bei Ihnen für das Thema und das ist total schön. Und ich glaube, Sie haben wirklich Familien und Pflegefamilien begeistern können für das Thema. Und und wir gucken mal, was es für Resonanz auf unser Gespräch gibt. Ich sage herzlichen Dank, Frau Schindler.
Ja, danke für die Einladung.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.